Vor einigen Jahren machte ein Abendessen auf sich aufmerksam, beziehungsweise es machte Furore. Dieses Abendessen war ein Abendessen mit Warren Buffett. Vielleicht kennen einige von euch den Namen Warren Buffett, ein großer Investmentguru, ein Held in der Finanzwelt. Und er ist schon etwas älter und er hat für einen guten Zweck ein Abendessen mit sich versteigert. Und das Versprechen, was er gegeben hat, ist: Du kannst mich alles fragen, was du willst. Du kannst von meinem großen Erfahrungsschatz lernen und kannst ja einfach etwas für dein Leben mitnehmen. Wie viel ist es dir wert, von mir in ein oder zwei Stunden gecoacht zu werden? Das ist für sage und schreibe 2,6 Millionen US-Dollar weggegangen, dieses Abendessen. Der absolute Knaller. Natürlich, es war für einen guten Zweck und vielleicht hat sich jemand gesagt, für einen guten Zweck wollte ich sowieso spenden und habe dann auch noch ein gutes Gespräch. Mit wem würdest du denn gerne einmal ein Abendessen verbringen, ein oder zwei Stunden verbringen? Wer ist es dir wert, dass du sagst, mit der Person möchte ich einmal ein Abendessen verbringen? Okay, denk mal nicht an deine Frau oder an deinen Mann, sondern eine Person, wo du sagst, wenn ich mit der Person einmal zusammen bin, der würde ich echt krasse Fragen stellen. Von der könnte ich wirklich etwas lernen. Von diesem Mann könnte ich etwas lernen. Ganz kurz überlegen, habt ihr jemanden im Kopf? Ihr müsst es nicht sagen, keine Angst. Ich habe auch darüber nachgedacht, gesagt, es gäbe eine ganze Menge an Leuten und ich meine Gedanken gingen in mehrere Richtungen. Möchte ich gerne mal mit einem Sportstar irgendwie Essen haben? Ich weiß, dass Jürgen Klopp das auch mal gemacht hat. Mit dem könnte ich, glaube ich, auch mal ein Abendessen zusammen verbringen. Oder ist es vielleicht jemand, den ich als Pastor, als Prediger, als Vorbild sehe, weil ich selber auch das ab und zu mache und merke, okay, von diesem Mann könnte ich was lernen. Wer ist es bei dir? Ich weiß, du hast wahrscheinlich nicht die Chance dazu, unbedingt mit jemandem das zu machen. Aber ich wünsche es dir, dass du dir in deinem Umfeld Menschen suchst, die genau so von Erfahrungen weitergeben können. Oder dass du selber anfängst, diese Erfahrungen von dir selber weiterzugeben. Das soll heute auch das Thema sein. Aber ich fange ein Stück weiter vorne an. Wir sind in diesem Monat in einer Predigtreihe, die heißt Einfach Mann sein. Einfach Mann sein ist schon ein Widerspruch in sich. In der heutigen Zeit stecken die Männer in einer Identitätskrise. Die Rolle von Mann und Frau wird immer ähnlicher und sie wird entweder bewusst oder unbewusst immer ähnlicher gemacht. Und echte männliche Werte oder eine echte männliche Identität ist heutzutage nur noch schwer zu finden. Die Erstarkung der Frau, die Emanzipationsbewegung der letzten Jahrzehnte, die viel Gutes hervorgebracht hat, hat gleichzeitig den Mann und die Rolle des Mannes an vielen Stellen in Frage gestellt, wenn nicht sogar überflüssig gemacht. Zumindest haben wir in unserem Alltag den Eindruck, oder? Die Frage, die wir uns diesen Monat gestellt haben, ist: Was muss passieren, dass Männer ihre Identitätskrise überwinden? Wie schaffen wir es, dass Männer wieder Männer sein können, dass ich als Mann, ich bin Mann, wirklich Mann sein kann? Und wie schaffe ich es in dieser pluralistischen Gesellschaft, wieder meine Rolle als Mann zu entdecken? Wie schaffen es unsere Jungs, unsere Kinder, wieder Männer als Vorbilder zu entdecken, mit denen sie eben wirklich gerne Zeit verbringen? Und wir haben die These aufgestellt, ein Junge oder junge Männer können nur durch den Kontakt zu anderen Männern echte Männer werden. Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns wünschen, dass Männer wieder Herzenskrieger sind. Das heißt, dass sie die Kraft der Liebe füreinander und für andere, für diese Welt wieder entdecken und dass sie in dieser Welt wieder Verantwortung übernehmen. Wir haben in den letzten Wochen über verschiedene sogenannten Archetypen gesprochen, also über verschiedene Männertypen, die verschiedene Eigenschaften haben und in ihrem Leben verschiedene Rollen ausdrücken oder ausfüllen. Wir hatten den Liebhaber, den Kämpfer und den König. Wir haben jeweils uns biblische Beispiele dazu angeguckt und angeguckt, was für Potenziale in diesen Beschreibungen von Männern steckt. Das sind natürlich nur Modelle. Wir haben uns Begriffe gewählt und haben gesagt, okay, wie können wir Männer in unterschiedlichen Stadien des Lebens oder einfach in unterschiedlichen Situationen beschreiben? Das heißt nicht, dass man anfängt, Liebhaber zu sein und danach Kämpfer wird und danach König und dann das, was gleich kommt, sondern wir entdecken in uns Männern Eigenschaften, die es gilt, wieder neu zu entdecken und auszufüllen. Und wir haben in diesem Monat versucht, so ein bisschen die verschiedenen Typen zu beleuchten. Den Liebhaber, der liebt und loslassen kann von seiner, von seiner Geschichte, seiner Erfahrung, gerade zu seiner Mutter. Wir haben über den Kämpfer gesprochen, der kämpft und erobert. Und wir haben über den König gesprochen, der Verantwortung übernimmt, der fördert und führt. Ihr Frauen, keine Angst, auch wenn ich heute viel über Männer spreche, ich verspreche euch, es ist auch für euch interessant. Ja? Und ich habe auch schon teilweise Frauen gehört, die gesagt haben, gerade deswegen, weil jetzt über Männer gesprochen wird, will ich dabei sein. Ich will natürlich erfahren, wie das nun mit den Männern ist. Vielleicht kann ich ja sogar was für meinen eigenen Mann noch lernen oder für meinen zukünftigen Mann. Also herzliche Einladung, euch nicht abzuschalten, sondern voll dabei zu sein. Denn viele Prinzipien könnt ihr auch auf euch beziehen. Aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich ganz bewusst uns Männer anspreche an diesem Tag. Wir wollen heute über das vierte Modell von Mann sprechen. Und das ist der sogenannte Priester. Auch wieder nur ein Begriff. Wir haben das überschrieben mit dienen und unterstützen. Was hat das in dieser Reihenfolge mit Mannsein zu tun? Dieser Priester ist ein Mann, ein Modell von Mann, der schon etwas mehr Erfahrung vom Leben hat. Kennst du so jemanden? Vielleicht denkst du bei erfahrenen Männern gleich an Gandalf den Weisen, aber vielleicht gibt es auch noch jüngere Männer, die auch schon Erfahrung haben. Ehrlich gesagt denke ich aber auch eher an ältere Männer, zum Beispiel an meinen Opa. Mein Opa ist genauso ein Typ, wo ich sagen würde, der ist so ein Priester unserer Familie. Priester jetzt gar nicht zu heilig gesehen, sondern erstmal als ein Typ, der viel Erfahrung hat, der weise ist, der eine enge Beziehung zu Gott hat und der ja wirklich für mich da ein Vorbild geworden ist. Das Interessante ist, ich will mich zwar nicht als Priester bezeichnen, aber ich habe es auch sogar schon in meinem jungen Alter erlebt, dass ich um Rat gefragt werde und Leute anscheinend weniger Erfahrung mit dem Leben haben als ich. Das heißt, es hat vielleicht nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun. Aber dieser Priester, den könnte man auch bezeichnen mit einem Mentor oder einem Freund, der mir gute Ratschläge gibt oder ein Weiser. Wenn ich mir meinen Sohn anschaue, dann merke ich oder dann stelle ich mir die Frage, was soll mein Sohn eigentlich alles lernen vom Leben? Und da merke ich, dass ich selber als Vater auch eine Rolle einnehmen muss oder sollte, in der ich Erfahrungen von meinem Leben weitergeben sollte und auch kann. Denn ich habe schließlich schon was erlebt und mein Sohn noch nicht. Er kann in mir so einen Priester sehen, der ihn dient, der ihn unterstützt. Kennst du so jemanden? Oder bist du vielleicht sogar so jemand? Von wem können wir Männer lernen? Ich habe es am Anfang gesagt, die Sehnsucht ist groß, von großen Vorbildern zu lernen. Und das wollen wir auch heute machen. Wir wollen heute von einem Vorbild lernen. Und wir wollen uns wieder jemanden aus der Bibel anschauen. Ihr seht es schon an der Wand. Es ist der Mose. Wir wollen von Mose lernen. Mose war ein ungestümer Typ. Er war ein Unikat. Er war gebildet, denn er wurde am ägyptischen Königshof vor circa 2500 Jahren vor 3500 Jahren erzogen. Er war gebildet, hatte ein gutes Elternhaus, er war eine starke Persönlichkeit. Aber schon früh in seinem Leben war er in einer Identitätskrise, denn er wusste nicht so ganz, wo er hingehört. Er wusste, dass er hebräische Wurzeln hat, aber an einem ägyptischen Königshof arbeitete und lebte. Und er leidete 40 Jahre lang an einer Jugendsünde, die er begangen hatte. Er hatte nämlich in seinem jugendlichen Leichtsinn, und damit will ich das nicht abschwächen, hat er einen anderen umgebracht. Und er musste 40 Jahre lang vor dieser Tat fliehen. Mose kann beschrieben werden als einer, der viele, viele Jahre lang ganz einfache Jobs erledigt hat. Er war nämlich Schafhirte. Und erst in einem Alter von etwa 80 Jahren kam wieder dieses Ungestüme, dieses Starke aus ihm heraus, als er beauftragt wurde, das Volk Israel, so lesen wir es in der Bibel, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Mose wurde zu einem großen Anführer. Er wurde fast so etwas wie ein König. Er war Kämpfer und wurde König. Er übernahm Verantwortung und er erlebte viele, viele, viele Geschichten und Erlebnisse, die ihn und sein Leben geprägt haben. Er hatte Höhen und Tiefen erlebt. Und er gilt laut Bibel als einer der größten Priester bzw. Propheten aller Zeiten. Er wird benannt als der, der wirklich ein Vorbild ist. Ein Mann, der viel erlebt hat, der viel mit Gott erlebt hat und von dem wir ganz viel mitnehmen können. Und ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen, der genau davon handelt, wie Mose, als er am Ende seines Lebens steht, von seiner Weisheit und von dem, was er im Leben erlebt hat, weitergibt. Wir befinden uns wirklich einige Tage vor seinem Tod und er hat es auf dem Herzen, sein Vermächtnis an sein Volk und an seine Nachfolger weiterzugeben. Er möchte dem Volk Israel etwas mitgeben von dem, was er in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Über 40 Jahre hatte er das Volk nun schon geleitet. Er hatte sogar schon 40 Jahre lang einen Nachfolger neben sich, von dem er lange nicht wusste, dass er sein Nachfolger werden wird. Sie hatten schon gemeinsam viel erlebt. Aber er war der Einzige, der so alt war, dass er noch die Zeit von der Gefangenschaft und Sklaverei in Ägypten erlebt hat. Denn das Volk Israel war versklavt in Ägypten und er hatte es herausgeführt. Mose ist etwa 120 Jahre alt, nein, sogar genau 120 Jahre alt und die Ältesten, die noch leben, sind alle 40 Jahre jünger. Also das heißt, er ist mit Abstand der Älteste mit 120 Jahren. Wir werden gleich sehen, dass er eine Person ganz bewusst anspricht, und zwar Josua, seinen Nachfolger. Josua wird beschrieben als ein Vertrauter von ihm, der ihn schon jahrelang begleitet hat. Seit der Jugend von Josua hat er Mose begleitet. Und er wird bestätigt als Moses Nachfolger. Er soll zwar kein zweiter Mose werden, aber jemand, der eine verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt, nämlich dieses große Volk nun zu führen. Wir sehen in Mose ein Musterbeispiel von Mann. Mose, er ist alt und erfahren und er tut das, was nur erfahrene und reife Männer tun. Er gibt ab. Er gibt weiter. Von seiner Erfahrung und von seiner Weisheit. Und er ist deswegen ein wunderbares Beispiel für diesen Typ Priester, der dient und unterstützt. Er ist nicht mehr der König oder der Kämpfer, der sich selbst beweisen muss. Er ist nicht mehr der Entscheider, der Verantwortung hat, nicht mehr der Anführer. Er ist zu einem Berater geworden, auch wenn nur noch für eine kurze Zeit. Aber er kann es sich leisten, denn er ist außer Konkurrenz. Er ist der Älteste und der Erfahrene. Er muss keine Kämpfe mehr kämpfen, er hat sich seine Lorbeeren verdient. Und er hat seinen Status. Und nun gibt er das weiter, was er erlebt hat. Wer seine Bibel dabei hat, kann den Text mit aufschlagen. 5. Mose 30, Vers 15 bis 18 und dann das nächste Kapitel 1 bis 13. Also ihr könnt natürlich auch wieder hier mitlesen. Mir fällt gerade hier was ein. Ich lese hier gerade die Bibel. Ich war vor einigen Wochen in den USA und da kam so ein kleiner Steppke auch zum Gottesdienst zu mir und guckte mich, ich hatte die Bibel so und dann guckte er drauf und sagte, Die Bible? Wow. Ist das deswegen, weil da drin jemand stirbt? Und dachte, nee, das ist Deutsch, das heißt die Bibel. Aber ich fand, er war schon ziemlich nah dran an dem, was diese Geschichte denn eigentlich in sich hat. Also, aufschlagen. 5. Mose 30. Also, wie gesagt, Mose am Ende seines Lebens, er steht vor seinem Volk und will etwas weitergeben, das Wichtigste, was er erlebt und erfahren hat und gelernt hat. Er sagt, siehe, ich habe dir, damit spricht er zu dem Volk Israel, dir das Leben und das Gute vorgelegt und den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und auf seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich vermehrst. Und der Herr, dein Gott, er wird dich segnen in dem Land, in das du jetzt gleich ziehst, um es ins Besitz zu nehmen. Aber pass auf, wenn sich dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt und andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich dir heute, dass ihr gewiss alle umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Und dann weiter in Kapitel 31. Und Mose ging hin und redete weiter diese Worte zu ganz Israel. Und er sprach zu ihnen, hey, ich bin jetzt 120 Jahre alt und ich kann nicht mehr ein- und ausziehen. Das heißt, er konnte nicht mehr mit voller Kraft regieren. Auch der Herr selbst hat zu mir gesagt, du sollst diesen Jordan nicht überschreiten. Das Volk Israel stand direkt vor einem Fluss, dem Jordan, und war drauf und dran, in das ihnen versprochene Land endlich einzuziehen. Sie waren 40 Jahre lang, nachdem sie aus Ägypten geflohen waren, durch die Wüste gezogen, hatten ein ziemlich schlechtes Leben gehabt. Sie waren aber immer versorgt gewesen, immer bewahrt geblieben von Gott. Aber durch Höhen und Tiefen hatte Mose sie geführt und stand jetzt nun an dem Fluss. Und er wusste schon 40 Jahre lang, dass einmal das Land, was er auf der anderen Seite sieht, dass es einmal dem Volk Israel gehören würde. Aber Gott hat ihm gesagt, weil du mir an einer Stelle, einer dummer Ausrutscher, an der Stelle nicht gehorcht hast, wirst du nicht in das Land kommen. Und so standen die nun alle auf der einen Seite vom Fluss, sahen das gelobte Land und fragten sich, wann kommen wir denn nun endlich dahin? Und er sagt, ihr werdet bald dahin kommen, aber ich leider nicht. Der Herr, dein Gott, er selbst wird mit vor dir hinübergehen. Er selbst wird diese Völker vor dir her vertilgen, dass du sie aus ihrem Besitz vertreibst. Und Josua, hier mein Nachfolger, er geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat. Und der Herr wird mit ihnen handeln, wie er mit Sihon und Og, den Königen der Amoriter und ihrem Land gehandelt hat, die er vertilgt hat. Und wenn der Herr sie vor euch dahingegeben hat, so sollt ihr mit ihnen verfahren nach dem ganzen Gebot, das ich euch geboten habe. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch wird er dich verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, auch du, Josua, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Bundeslade des Herrn trugen, und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot und sprach zu ihnen, nach Verlauf von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel zusammenkommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, Männer und Frauen und auch die Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten. Und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ein paar starke Worte von einem starken Anführer. Ich möchte euch 3 Eigenschaften vorstellen, die diesen Priester ausmachen und es euch anhand dieser Begebenheit, dieses Textes zeigen. Das erste ist die Eigenschaft des weisen Mannes. Mose dient durch Beratung. Er steht als Berater zur Seite. Er hat unheimliche Menschenkenntnis und Lebenserfahrung und er gibt diese jetzt weiter. Und er sagt, Leute, hört auf das, was ich euch sage. Nicht, weil ich sage, ihr müsst es so machen, sondern doch, ich sage es sogar. Ihr müsst es so machen, weil ich das so erlebt habe. Das ist meine Erfahrung. Ihr wolltet mich hören. Hört auf mich. Mose hat Zugang zu einer geistigen und geistlichen Welt, die Israeliten nie so extrem hatten. Er ist ein Mann Gottes. Er kennt Gott und seinen Plan und er sieht den Wert darin, eine enge Beziehung zu Gott zu haben und auf ihn zu hören. Darauf zu hören, was Gott alles Gutes mit seinem Volk im Sinn hat, was er für gute Gebote und Richtlinien und Leitplanken fürs Leben gegeben hat. Er gibt ein klares Resümee und sagt, ihr könnt euch jetzt entscheiden. Ich habe euch das alles vorgelegt. Ihr könnt euch für das Leben entscheiden oder für den Tod. Ihr könnt euch für Segen entscheiden oder für Fluch. Aber wählt doch bitte den Segen. Hört auf Gott. Und das macht er nicht mit einem Bücherwissen oder er macht es nicht irgendwie mit theoretischem Wissen, sondern mit seiner eigenen Lebenserfahrung. Seine persönliche Erfahrung basiert auf dem, was er mit Gott erlebt hat und das gibt er weiter. Er erweitert den Horizont und sagt, hier, das sind eure Möglichkeiten, wählt. Und er wird sozusagen zum Sinnstifter. Er gibt eine Vision und eine Ausrichtung für sie. Er sagt, ihr bleibt nicht hier, dort drüben, das ist euer Land, das ist eure Zukunft. Das zweite ist, er motiviert sein Volk. Er motiviert sein Volk und genauso auch den Josua. Er gibt sein Wissen und seine Fähigkeiten weiter, fast wie ein Großvater an seinen Enkel. Er ist außer Konkurrenz. Er ist nicht mehr der, der sich jetzt mit Josua messen muss. Er ist alt geworden und er weiß, dass er das Volk so weit geführt hat, wie er es konnte. Er sagt zu Josua, Josua, du wirst das tun, wovon ich mein ganzes Leben lang geträumt habe. Ich bin aber nicht neidisch und nicht voller Hass, sondern ich möchte dir das Beste, was ich erfahren habe, mitgeben. Und er fordert und fördert Josua in Bezug auf sein persönliches Wachstum und sagt, sei stark und mutig, sei entschlossen, geh los. Das Dritte, er ist ein Vermittler und zwar über die Generationen hinweg. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber am Ende des Textes werden besonders die Kinder angesprochen. Und zwar die, die noch nicht das erlebt haben, was Mose erlebt hat. Er sagt, ihr habt Kinder, die das, was ihr erlebt habt und vor allen Dingen das, was ich mit Gott erlebt habe, noch nicht wissen. Wie sollen sie denn Gott kennenlernen, wenn ihr nicht anfangt, sie jetzt zu lehren? Und zwar nicht mit theoretischer Dogmatik, sondern mit dem, was ihr erlebt habt. Überlegt doch mal, was ihr in den letzten 40 Jahren in Israel in der Wüste erlebt habt als Volk. Hat nicht Gott euch immer wieder geführt und bewahrt? Er zeigt auf, was der neuen Generation fehlt. Er zeigt auf, was es für Erlebnisse mit Gott gab. Und er motiviert die junge Generation, Verantwortung zu übernehmen und auch Führung zu übernehmen. Er motiviert erstmal seine nächste Generation, den Josua, Verantwortung zu übernehmen und zu führen und sagt dann, du musst dann aber weiter dafür sorgen, dass die Kinder auch von dir lernen. Er kennt sich selber gut und er lässt sich nicht von persönlichen Motiven leiten, sondern sein Leben ist zu Ende. Er hat nichts mehr zu gewinnen und nichts zu verlieren. Er gibt nur das Beste weiter, was er geben kann. Liebe Männer, wo kannst du, wo kann ich so ein Priester sein? Wo kann ich zu so einem Mose werden? Wo kann ich so einer Rolle gerecht werden? Es gibt ganz viele Ausreden zu sagen, oh nee, so ein Mose möchte ich nicht sein. So ein Priester, so einer, der Lebenserfahrungen weitergibt. Ich bin zu jung, würde ich vielleicht sagen. Ein anderer von euch würde sagen, oh nee, ich bin schon zu alt, ich kann das nicht mehr weitergeben. meine Frage ist, sind das Ausreden? Mose motiviert mich, ganz neu darüber nachzudenken, wo ich schon Lebenserfahrung habe, die ich weitergeben kann. Wo kann ich Wissen und Fähigkeiten an die nächste Generation weitergeben? Und das sage ich mit 35. Ne? Wo könnt ihr, die ihr älter seid als ich, etwas weitergeben an die nächste Generation, an eure Kinder, an eure Jungs, dass sie zu Männern werden? Es geht nicht darum, Bücher zu lesen. Jeder von uns kann Bücher lesen. Aber das, was die Leute, was die Männer und die Jungs interessiert, die jünger sind als ihr, ist, was habt ihr erlebt? Was habt ihr mit Gott erfahren? Was sagt denn euer Instinkt von dem, was ihr erlebt habt? Ich wünsche uns, dass wir offen sind für Menschen, die darauf warten, doch von uns zu lernen. Ich glaube, dass das heutzutage noch schwerer ist als vielleicht damals, denn es ist ein schmaler Grat. Und ich habe darüber nachgedacht, wo kann ich denn, wenn ich etwas weitergebe, gleich von der anderen Seite vom Pferd fallen und vielleicht zu engstirnig werden? Wie schnell kann es sein, dass ich dann als der Moralapostel gelte, der sagt, naja, ich habe die Erfahrung gemacht und naja, also heutzutage, das ist nicht so einfach, das Leben. Ja? Und ich verliere meine Begeisterung und meine Lebensfreude, gib nicht das weiter, was mich natürlicherweise begeistert, sondern sag, die Welt ist so schlecht, pass auf, was du nur tust. Oder vielleicht werde ich anstatt ein Motivator eher ein Missionar oder Manipulator im negativen Sinne. Meine innere Weite und Weltoffenheit geht verloren und mein Denken und Ansichten werden engstirnig oder dogmatisch. Ich versuche vielleicht durch Angst oder Schuldgefühle Abhängigkeiten von meinem Denk- oder Glaubenssystem zu schaffen. Das hat Mose nicht gemacht. Er hat ganz klar aufgezeigt die Optionen. Er hat eine Empfehlung gegeben, aber die aus seiner Erfahrung herausgegangen ist. Die Gefahr ist natürlich da, dass ich engstirnig bin und sage, so wie ich das damals vor 40 Jahren gemacht habe, genau so musst du es auch heute machen. Und wir haben früher das so gemacht und ihr müsst es heute genauso machen. Also damals als Student habe ich das, nein, das meine ich nicht. Die Welt entwickelt sich weiter, aber danach, wonach sich Männer sehen, vor allen Dingen junge Männer, die in dem Status Liebhaber, Kämpfer oder König sind, ist von einem Priester zu hören, wie hast du es erlebt? Gib mir etwas weiter von dem, was du erlebt hast. Liebe Männer, und ich sag mal, liebe Männer über 20, wo seid ihr, wenn es darum geht, etwas von eurer Lebensweisheit weiterzugeben? Nicht einengend, sondern weitend, ermutigend, motivierend, stärkend. Wo könnt ihr etwas von eurem Leben weitergeben? Wo könnt ihr junge Leute motivieren, dran zu bleiben? Weise Entscheidungen zu treffen, etwas zu lernen aus den Fehlern, die du gemacht hast, etwas zu lernen von dem, was du mit Gott erlebt hast. Die nächste Generation braucht dich. Egal, ob Liebhaber, Kämpfer oder König, egal, ob ganz jung oder schon etwas älter, aber sie brauchen dich. Ihr seid diejenigen, die die Erfahrung weitergeben können, so wie Mose es getan hat. Jetzt ein Wort an die junge Generation und ich zähle mich einfach noch mal zur Hälfte mit dazu. Sucht euch so einen Priester wie Mose. Sucht euch einen Mentor, jemanden, der es drauf hat, der offen ist, der Lebenserfahrung hat und der differenzierte Lebenserfahrung weitergeben kann. Es gibt kaum eine Person, von der ihr so viel lernen könnt wie von so einer Person. Und ich wünsche dir, dass diese Predigt in dir den Hunger weckt, so eine weise Person als Freund zu haben, als Mentor zu haben, als jemanden, der vielleicht mein Vater ersetzt wird. Vielleicht ist es aber auch dein Vater, der genau das machen kann, was Mose gemacht hat. Ich wünsche dir, dass du jemanden entdeckst, von dem du merkst, wow, der ist auf einem Weg, von dem ich viel lernen kann. Fordere Männer in deinem Umfeld heraus, doch so ein Mentor für dich zu werden. Die meisten sagen, oh, was kann ich dir denn weitergeben? Fordere sie heraus. Aber ich will dich ermutigen, such dir jemanden raus. Ich war in einer Stiftung für eine während meines Studiums, das ist auch schon ein paar Jahre her, und dort habe ich ein Mentorensystem kennengelernt, was ich total faszinierend fand, dass es in unserer Zeit scheinbar einen echten Hunger danach gibt, Mentoren zu finden. Wir als Studenten hatten das Angebot, während unserer Studentenzeit einen Manager aus der Wirtschaft als Mentor zur Seite gestellt zu bekommen. Und das war genial, weil du hattest dort jemanden aus der Praxis, jemanden mit Lebenserfahrung und der dir etwas weitergeben konnte. Und du als Grünschnabel denkst ja nach deinem Studium, okay, mir gehört die Welt. Ne? Du bist dann der Kämpfer, ja, und sagst, ich. Aber du merkst ganz schnell, okay, die Welt ist komplizierter, als sie in den Lehrbüchern stand. Denn das Leben ist komplizierter, komplexer. Deswegen such dir jemanden, der dir da weiterhelfen kann. So ein Mentor kann dir helfen, zu einem Mann zu werden nach dem Bilde Gottes. Ihr seht dort, dass ich auch noch Jesus Christus erwähnt habe als ein Vorbild für das Priestersein. Und ich möchte euch einen Aspekt von Jesus vor Augen führen, der noch dazukommt. Jesus war in einer ganz ähnlichen Situation. Er stand kurz vor dem Ende seines Wirkens auf der Erde und er gibt, vor allen Dingen sieht man das im Johannesevangelium, am Ende ganz viele Weisheiten von sich. Er zeigt ganz viele zentrale Aussagen auf, Kernaussagen, die wir heute noch aufsaugen und erleben können. Er spricht von der Liebe, vom Dienen, vom Weinstock. Er weist uns in das Kommen des Heiligen Geistes ein. Und dann macht Jesus etwas, er betet. Und er betet für dich. Ja, er betet auch für seine Jünger damals, aber er weitet das aus. Er sagt, ich bete für alle die, die an mich glauben werden. Liebe Männer, lasst uns Männer des Gebets sein, so wie Jesus am Ende des Lebens. Lasst uns dafür beten, dass Männer Männer werden, denn das kann nur Gott schenken. Und das ist wieder an uns ältere Männer, ich zähle mich jetzt zur anderen Hälfte, auch zu den älteren Männern, dass wir anfangen, füreinander zu beten, für die Männer zu beten. Ganz kurz, vier Verse, die Jesus, wo Jesus dieses Gebet ausdrückt, wo er sagt, ich bete für die, die du mir anvertraut hast, Gott. Er sagt, Johannes 17, Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir, Gott, mein Vater. Ich sage das alles, solange ich noch hier auf der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sich ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie ich auch nicht zu dieser Welt gehört habe. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie auch in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Am Ende des Wirkens Jesu hat er auf dem Herzen, für seine Leute, für seine Männer zu beten. Und er steht für sie ein und sagt, Gott, ich will nicht, dass du sie einfach wegnimmst, dass du jetzt eine schnelle Lösung findest, sondern dass du sie darin, wo sie sind, in ihrem Leben bewahrst, vor dem Bösen und sie einen guten Weg führst. Ich wünsche dir, dass du genauso ein Beter wirst, ein Fürbitter für andere Männer. Dass du anfängst, im Gebet zu kämpfen. Ich selber habe den großen Segen, dass ich ein paar ältere Männer habe, die fast täglich für mich beten, teilweise wirklich täglich. Ich habe meinen Großvater, von dem ich schon gesprochen habe, der betet jeden Tag für mich. Ich habe Onkel, die jeden Tag für mich beten. Ich habe in anderen Gemeinden Männer, die jeden Tag für mich beten. Sie sagen es mir immer wieder, ich kann es immer nicht glauben, aber sie sagen es mir immer wieder. Ich bete für dich, jeden Tag. Ich glaube, dass in diesem Gebet, in der Fürbitte füreinander eine große Macht steht. Und lasst mich das weiten. Es geht nicht nur um die Männer. Es geht um euch Frauen genauso. Ich habe genauso meine Oma, die für mich betet. Und ich bitte dich, wenn du sagst, was kann ich denn noch tun? Was kann ich denn an die Generation, an die jüngere Generation weitergeben? Fang an zu beten. Fang an, dir Namen aufzuschreiben von jungen Frauen und fang an, für sie zu beten. Wir brauchen das. Selbst ich in meinem bescheidenen Alter habe angefangen, jetzt für jüngere Leute zu beten, für Männer zu beten, hier aus der Gemeinde. Warum? Weil Jesus das gemacht hat. Und ich glaube, dass da ein großer Segen drin liegt. Die letzten 4 Wochen haben wir nun ganz viel über Männer gehört. Ganz viel über die Eigenschaften von Männern, ganz viel darüber nachgedacht, was es denn heißt, Mann zu sein und Mann zu werden. Ich glaube, dass noch ein ganz wichtiger Aspekt fehlt. Und vielleicht kommt er jetzt bewusst deswegen zum Schluss, weil es der Kernaspekt ist. Ich glaube, dass Gott sich den Mann ausgedacht hat. Ich weiß es, steht in der Bibel. Gott hat den Mann geschaffen. Und er hat sich den Mann nicht irgendwie gedacht, sondern so wie er ist, so wie du bist, hat sich Gott dich gedacht. So wie Boogie das vorhin schon in der Anbetungszeit gesagt hat. Gott hat es aber mit einer Idee, hat dich mit einer Idee geschaffen. Nämlich, dass du ein Mann bist, der eine Beziehung zu ihm hat. Gott hat dich als Mann geschaffen, um in Beziehung zu ihm zu stehen, zu leben. Und wenn du aus diesen 4 Wochen alles vergisst, dann behalte diesen Aspekt. Ich möchte dich anreizen, dich herausfordern, ein Mann Gottes zu werden. Wir haben von Mose gehört. Mose hat seine ganze Kraft, sein ganzes Leben lang, alle Erfolge, alle Stärken nur deswegen erlebt, weil er ganz nah an Gott dran war. Er wird als Mann Gottes bezeichnet. Jesus hat sein ganzes Leben auf dieser Erde eins vorgelebt, nämlich die Beziehung zu seinem Vater, zu seinem Mentor, zu dem Mann der Männer. Er hat es vorgelebt. Und wenn du einem nacheifern willst, einem Mann, dann eifer Jesus Christus nach. Und fang an, ganz viel in diese Beziehung zu Gott zu investieren. Und Jesus hat gesagt, ihr könnt es nicht alleine, sondern nur durch mich. Dadurch wird Jesus auch zu einer Mannfigur, die uns ein großes Vorbild ist, zu der wir auch diese Beziehung, diese Gemeinschaft aufbauen können. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater in diese Beziehung, außer durch mich. Jesus Christus ist der Weg zum echten Mannsein. Wir können von Jesus lernen, wie er war als Mann. Wir können lernen von Jesus, wie er seine Beziehung zu Gott gelebt hat und dadurch ein Mann Gottes war. Und wir können durch die Beziehung zu Jesus profitieren, indem wir mit ihm leben und durch ihn Mann und Männer werden. Jesus hat gesagt, dass er der Weg zu Vergebung ist. Und Vergebung ist etwas, was wir Männer vielleicht ungern hören oder nicht so es als unbequem empfinden. Vergebung ist etwas, was nichts mit Stärke und mit Kampf und so weiter zu tun hat. Scheinbar. Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet nie echte Männer sein, wenn ihr nicht dieser Vergebung folgt, die ich euch anbiete. Denn mein Weg ist ein Weg der Vergebung. Und ich, Jesus, kann euch aus eurer Selbstzentriertheit herausführen. Ich bin der dich heilen kann von deinen Vaterwunden. Ich bin der dir Orientierung geben kann in einer undurchsichtigen Welt. Und ich bin der dir Halt geben kann dort, wo nichts mehr hält. Ich bin der dir Vergebung zusprechen kann dort, wo du gescheitert bist. Wir wollen gleich gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Und ich lade nicht nur die Männer ein, sondern Frauen und Männer, euch alle ein, diesem Jesus nachzufolgen. Diesem Jesus zu vertrauen und die Vergebung, die er anbietet, anzunehmen. Wir wollen jetzt ein Lied noch zusammen singen und dann werde ich uns noch einmal daran erinnern, was Jesus getan hat mit dem Abendmahl. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt während des Liedes oder auch in der Zeit des Abendmahls über diese Frage nachdenkst. Wie kann ich zu einer Frau, zu einem Mann Gottes werden? Und wie kann ich auf dieses Angebot, was Jesus mir macht, reagieren?